Viele Male und auf unterschiedliche Weise redete Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gott, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Brief der Hebräer, 1. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Gott redet. Warum kann ich Gott nicht hören? Immer wieder begegnet mir in Gesprächen diese Frage. Doch wer diese Frage stellt, hat Gott bereits gehört. Denn der einzige redende Gott unter den stummen Göttern aller Religionen ist er. Ein Gott hat normalerweise nach unserer Vorstellung zu schweigen. Und er tut dies auch immer generell. Das hat zwei Gründe. Entweder ist er tot oder er liebt nicht. Gott lebt und Gott liebt. Er liebt seine Schöpfung. Er liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Er liebt die Menschen. Er liebt dich. Und das ist bei Gott wie bei uns Menschen, weil wir uns so ähnlich sind. Liebe löst die Zunge. Liebe muss sich immer mitteilen. Sie muss sich einfach offenbaren. Das macht nämlich auch den verliebten jungen Mann so gesprächig, ganz entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten. Wie redet nun Gott zu uns und wie können wir ihn hören und verstehen? Gott redet unterschiedlich. Er redet durch seine Schöpfung. Gottes kreatives Reden. Durch ein Wort Gottes entstand der Himmel und die Sterne. Sie wurden durch seinen Befehl erschaffen. Psalm 33, Vers 6. Gott redet zu uns durch seine Schöpfung. Wir haben ja eigentlich in der Schule gelernt, zumindest wir aus dem östlichen Teil Deutschlands, dass die Erde und der Himmel und die Sterne alle aus einem gewaltigen, peinlichen Zufall entstanden sind. Es war einfach zu viel Schmutz auf einem Haufen, sodass also zwangsläufig daraus dann Leben entstehen musste. Entschuldigung, bin wieder mal ein bisschen sarkastisch, aber irgendwie fällt mir es immer noch schwer, diese Art von Glaubensverständnis zu teilen, nämlich es muss alles ein großer, banaler Zufall gewesen sein, wo aus Bestandteilen, die möglichst wenig wert sind, nämlich Staub und Schmutz und vielleicht noch ein bisschen ungezielte Energie, eine Explosion, also alles Sachen, die normalerweise für Zerstörung stehen, plötzlich was ganz Schöpferisches entstanden ist. Aber egal. Wir können das als Menschen alles schwer verstehen. Aber wenn man in einer wolkenlosen Nacht zum Himmel aufsieht und die Sterne sieht und diese Schönheit entdeckt, nicht nur, dass da ein enorm anspruchsvolles System funktioniert, sondern auch, dass da eine Schönheit dahinter steckt, dann können wir uns vorstellen, was Unendlichkeit ist. Das heißt, wir können es mit unserem Gefühl nicht erfassen, aber wir bekommen eine Ahnung davon, was ist Unendlichkeit, was ist Ewigkeit. Gott redet zu uns in so einer wolkenlosen Nacht und sagt, Leute, ihr könnt es nicht verstehen, ihr könnt es nicht begreifen, ihr könnt es auch nicht erfassen, aber guckt es euch an. Oder die Jahreszeiten, sie bilden unseren Lebenslauf ab. Da gibt es den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter des Lebens. Aber auch noch andere Dinge entdecken wir in diesem wunderbaren Ablauf. Der nächste Frühling nach dem Winter gibt uns eine Idee, was Wiedergeburt heißt. Was es heißt, dass etwas, das tot ist, was hoffnungslos ist, was grau ist, was ohne Farbe ist, nicht nur etwas wieder Farbe gewinnt, sondern eine faszinierende Art und Weise mit neuem Leben beginnt. Oder ein Tag im Gebirge zwischen hohen Bergen und kristallklaren Seen und Blumen am Wegesrand gibt uns eine Vorstellung von Gottes Liebe zur Schönheit, dass Gott es liebt, schöne Dinge um sich zu haben, dass Gott Schönheit liebt. Oder ein Baby, das durch seine Ausstrahlung, einfach durch sein Dasein, unseren Beschützer- und Knuddelinstinkt weckt. Er lässt uns ahnen, wie Gott uns gegenüber empfindet. Öffne deine Augen und du wirst Gott wieder hören. Und Gott redet auch durch unsere Seele. Die Seele ist unsere Persönlichkeit, das, was uns ausmacht, unser Ich. Das, was uns einzigartig macht als jedem einzelnen Mensch. Was mit unserer ganzen Gefühlswelt zu tun hat, aber auch mit unserer Wahrnehmung der Welt. Und vieles in dem, was wir empfinden, was tief in uns drin ist, zieht uns irgendwie zu Gott hin, hat Sehnsucht nach Gott. Wir sind ihm nämlich ähnlich, wir sind Gott ähnlich, er ist gar nicht so weit weg. Wir sind sein Ebenbild, wir sind von ihm geschaffen worden als Gegenüber. Und wenn wir auf unser Herz und unsere innere Stimme hören, entdecken und hören wir Gott. Man hat uns ja gelehrt, dass es vernünftig ist, die innere Stimme zu ignorieren. Unsere Bildung nennt es Einbildung. Alles, was so in uns drin redet, alles, was uns so umtreibt, ist Einbildung. Manchmal haben wir entdeckt, so schlecht ist das gar nicht. Und das nennen wir dann Intuition. Das ist der gute Teil der Einbildung, der irgendwie zielführend ist. Aber wir haben doch auch nicht bei der Wahl unseres Ehepartners auf die Wissenschaft gehört. Wir haben doch keine Studien betrieben. Wir haben doch nicht das Erbgut analysiert, sondern das ist doch Herzenssache gewesen. Und manchmal sogar, obwohl die Freunde gesagt haben, bist du verrückt? Haben wir ja gesagt, weil unser Herz uns gesagt hat, weil unsere Seele uns gesagt hat, die oder keine. Das kann man nicht erklären. Das ist einfach da. Und ich weiß, dass es richtig ist. Ein gutes Bild für die Beziehung zu Gott. Höre auf dein Herz und du wirst Gott auch wieder reden hören. Gott redet aber auch auf eine andere Art und Weise. Er redet nicht nur durch die Sinneseindrücke, die wir in der Schöpfung haben. Er redet nicht nur durch unser Gefühl, durch unser Empfinden, durch unsere Intuition, sondern Gott redet auch durch Systeme, die er geschaffen hat. Gottes gestaltendes Reden. Nochmal auf das Zitat vom Anfang zurückzukommen. Viele Male und auf verschiedenste Weise redete Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Also Gott ist eindeutig in der Bibel zu hören. Für viele ist es mittlerweile ein totes Buch, alt, staubig. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen und unser Herz öffnen, werden wir Gott darin entdecken. Gott hat nämlich den Menschen in diesem Buch seine Absichten und auch die Zusammenhänge erklärt. Er hat uns erklärt, was ihm ganz besonders wichtig ist, was ihm bedeutsam ist, dass wir ihm bedeutsam sind. Und das alles ist uns in der Bibel überliefert. Im Alten Testament der Bibel finden wir einen Spiegel, wie wir Menschen so ticken. Wir können uns darin sehen. Das Alte Testament ist das erste und das umfassendste Psychologiebuch der Menschheitsgeschichte. Hier finden sich alle unsere menschlichen Eigenschaften mit ihren Auswirkungen. Gott erklärt den Menschen mit seiner Sehnsucht, mit seiner Unruhe, seinen Zielen, seinen Träumen und Visionen und mit seiner Angst und seiner Eifersucht und seinen Schnellschüssen und seinem abgrundtiefen Egoismus. Aber das Schöne ist, er belässt es nicht dabei, uns unsere Stärken und Schwächen vor Augen zu stellen, vor allen Dingen bei den Schwächen, sondern er gibt einen Rahmen für ein gelingendes Leben vor. Einige Beispiele. Da ist ein Mann, der heißt Abraham. Er taucht in den ersten Büchern, im ersten Buch der Bibel auf. Er verlässt seine hochentwickelte, luxuriöse Heimatstadt, um als Nomade durch die Steppen zu ziehen. Wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, dass es ein Abstieg um 2 Stufen in der gesellschaftlichen Hierarchie bedeutet. Aber er wird der Stammvater eines Volkes werden, das bis heute noch existiert und als Israel bekannt ist. Die Lehre: Wir müssen manchmal unsere Komfortzone verlassen, damit Neues und Größeres entstehen kann. Ein anderer Mann, der auch im ersten Buch der Bibel auftaucht, sein Name ist Josef. Er wird von seinen eigenen Brüdern, muss man sich mal vorstellen, in die Sklaverei verkauft und macht trotz aller Widerstände in Ägypten, dem Land, wo er als Sklave leben muss, Karriere. verrückterweise begegnet er seinen Brüdern später, die wegen einer Hungersnot als Flüchtlinge ins Land kommen mussten. Und er steht ihnen gegenüber und er muss eine Entscheidung treffen. Und die Lehre, Vergebung, ist der Schlüssel zum Glück. Gott redet in der Bibel nicht nur durch die Biografien und Erfahrungen von Menschen. Er gibt uns auch klare Verhaltensregeln. Ja klar, fallen einem da sofort die 10 Gebote ein. Und ja, sagen wir, das ist ja nun wirklich das Älteste und das Engste, was wir so kennen. Aber eigentlich, und das ist es sehr interessant, die 10 Gebote bis heute Grundstock einer jeden demokratischen Gesetzgebung und Rahmenbedingung für ein funktionierendes Staatswesen. Oh, ich meine, irgendwie geht uns das ja ein, auch wenn wir das erste Gebot gerne weglassen und meinen, es geht auch mit 9, aber dass wir uns nicht gegenseitig bestehlen, uns mit Meineiden überziehen und uns gegenseitig die Frauen und die Häuser und den Besitz wegnehmen, das hat doch eigentlich auch irgendwie was Tröstendes und was Schönes. Wenn es so ist, geht's auch mir gut. Und noch viel mehr Lebensregeln finden wir in der Bibel. Für völlig überholt halten wir zum Beispiel die Aussagen über die unreinen Tiere. Auch am Anfang der Bibel zu finden, also da gibt es reine Tiere, die darf man essen, und unreine Tiere, das verboten, die zu essen. Na, das klingt ja mal nach Bibel. Doch die Bibel und unser Hausarzt sagen letztendlich dasselbe. Schweinefleisch, Schwein ist ein unreines Tier, ist nicht gesund für uns Menschen. Sollte es so einfach sein? Ja. Warum haben wir Menschen es nur so schwer gemacht? Und manchmal ist Gottes Reden in der Bibel wie ein Gespräch zwischen Mann und Frau. Man versteht den anderen einfach nicht, man hat den Eindruck, aneinander vorbeizureden und dann verfällt man in Schweigen. Eins ist der Ausweg, vorurteilsfrei zuhören, bringt das Gespräch wieder in Gang. Gott redet, heute noch, zu dir, zu mir. Und Gott hält nicht etwa irgendwas zurück. Gott ist kein Geheimniskrämer. Gott offenbart sich definitiv. Gott sagt durch Jesus alles. Alles. Seine geheimsten Wünsche. Seine Ziele. Das, was ihn im Grunde im tiefsten umtreibt, verrät Gott durch Jesus. Nochmal den Text, den ich am Anfang zitiert habe. Viele Male und auf verschiedenste Weise redete Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gott. Ein unverfälschter Ausdruck seines Wesens. Die wichtigsten Aussagen, die Gott jemals gemacht hat, finden wir in exakt 4 Büchern der Bibel. Wir nennen sie Evangelien, Zusammenfassung. Eins hat Matthäus geschrieben, eins hat Markus geschrieben, eins Lukas und eins hat Johannes geschrieben. Und sie haben eins gemein, sie beschreiben das Leben von Jesus. Sie geben uns ein Bild davon, wie Jesus gelebt hat. Sie geben wichtige Aussagen von Jesus wieder. Und Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, damit er ohne menschlichen Filter zu uns reden kann. Es gibt bestimmte Aussagen, die kann Gott nur direkt machen. Aussagen, die wir Menschen nie abnehmen würden. Wenn ich behaupte, Gott liebt dich und Gott liebt jeden Menschen und Gott hat Sehnsucht nach uns und Gott möchte uns vergeben und er möchte, dass alles, was wir an Versagen und Schuld aufgehäuft haben, förmlich verschwindet und ausgetilgt wird, dass es komplett gelöscht wird, dass es einen Reset für unser Leben gibt. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist menschliche Wunschvorstellung. Das sind Träume, die nie wahr werden. Wir hätten es keinem Menschen geglaubt. Der musste seinen eigenen Sohn schicken, um das uns nochmal deutlich zu machen. Wer Gott verstehen will, der muss auf Jesus achten. Der muss sich Jesus anschauen. Wer Gott hören will, der muss auf Jesus hören. Jesus ist das definitive und ultimative Reden Gottes. Deswegen sind die Evangelien für mich persönlich die wichtigsten Bücher der Bibel. Dort können wir Gott kennenlernen. Und es ist gut, wenn man nicht den richtigen Zugang findet, aber sich einfach mal das durchliest, was Jesus sagt und was Jesus will und wie Jesus reagiert, wie er mit Menschen spricht, wie er mit Leuten umgeht, die ja ihm feindlich gesonnen sind, wie er mit Menschen umgeht, die an ihm zweifeln und die an Gott zweifeln. Wenn man das gerne mal wissen will, wie Gott so drauf ist und wie Jesus so drauf ist, dann muss man das mal ganz gezielt unter diesem Gesichtspunkt mal die Evangelien lesen. Aber die Bedeutung von Jesus geht weit über seine Worte hinaus. Viele denken ja, das, was Jesus gesagt hat, ist wichtig. Oh ja, es ist wichtig, weil es ist revolutionär. Nicht nur für die damalige Zeit, für ihn sind Männer und Frauen absolut gleichberechtigt. Für ihn gibt es keinen Unterschied mehr. Für ihn sind Menschen absolut gleichberechtigt. Da spielt es keine Rolle, ob einer eine hohe Position und viel Geld hat oder einer auf der Straße lebt und nicht weiß, wie er den nächsten Tag überleben soll. Beide haben für ihn den gleichen Wert. Sie sind Mensch. Wer Jesus hört, hört Gott. Und wer Jesus sieht, sieht Gott. Wie verhält sich Jesus? Wie reagiert er? Wie geht er mit den Menschen um? Und das ist mehr als nur ein Lesebuch. Das ist ein Bilderbuch. Und die Bilder müssen wir uns anschauen, um Jesus zu verstehen. Und wenn wir dann sehen, so verhält sich Jesus, dann denken wir daran, dass die Bibel uns sagt, wer Jesus sieht, sieht Gott. So tickt Gott. Und wer die Evangelien nicht mehr als eine Sammlung kluger und lebensweiser Reden betrachtet, sondern sich dazu auch die Bilder anschaut, der wird Gott auf eine völlig neue Weise reden hören. Wir werden feststellen, dass es Gott nicht vordergründig um Ethik und gutes Verhalten geht. Ich weiß, die Kirche scheint dafür zu stehen. In der Kirche dreht sich alles scheinbar um Ethik, um Wohlverhalten, um Gutmenschentum. Wer Mitglied der Kirche werden will, wer ein Christ werden will, muss ein guter Mensch sein. Und genau das beschreibt die Bibel, aber mit einem Hintergedanken, nämlich festzustellen, dass selbst die, die sich am meisten Mühe gegeben haben, scheitern. Paulus, einer der großen Vorbilder im Neuen Testament, einer der wichtigsten Bibellehrer, ruft mal verzweifelt aus, ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Teufelskreis erretten? Ich will das Gute tun. Ich habe die besten Vorstellungen, die besten Wünsche, die besten Ziele. Und ich scheitere immer wieder. Und ich reiße förmlich mit dem Hintern wieder ein, was ich mühsam mit den Händen aufgebaut habe. Es geht Gott nicht um gutes Verhalten. Vielmehr sagt Gott, macht Gott uns deutlich, dass wir mit dem Versuch selber, gute Menschen zu werden, scheitern müssen. Dass wir uns selber im Weg stehen, dass wir uns selber auf den Füßen herumstehen. Und deswegen macht er uns deutlich, es gibt Rettung aus dem Teufelskreis meiner Bemühungen. Rettung von dem Versuch, meine Schulden mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen. Es geht nicht um gutes Verhalten. Es geht nicht vordergründig um Ethik, sondern es geht darum, sich mit Gott zu versöhnen. Das ist die Botschaft der Bibel. Das sagt uns Gott. Das ist seine Sehnsucht. Der Versuch, uns bei Gott einzuschmeicheln, muss scheitern. Ich kann kein guter Mensch werden. Das sagt uns Gott durch Jesus sehr deutlich. Aber es gibt Rettung. Und auch das finden wir in der Bibel und auch das sagt Gott im Brustton der Überzeugung. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn opferte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Könnte man mehr sagen?